Ja, vieles ist im Umbruch. Traditionelle Werte und die christliche Weltanschauung werden immer mehr in Frage gestellt. Interessengruppen propagieren ihre neuen Lebensstile, ihre Lebensentwürfe. Nicht nur die Landeskirche verliert Mitglieder, auch viele evangelikalen Gemeinden leiden unter Überalterung. Es ist eine riesen Ermutigung, da so viele junge Leute zu sehen. Aber oft sind wir auch verwirrt. All die Veränderungen, all die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Wissenschaft, die nächsten Erkenntnisse ergeben. Und auch junge Leute haben oft eine andere Vorstellung. Was ist authentisches Glaubensleben? Und die erste Bachelorarbeit, die ich am theologischen Seminar begleiten durfte, stellte sich genau diesem wichtigen Thema. Was ist eigentlich das Kernwesen, der Auftrag der Gemeinde, welchen es zu bewahren gilt in diesen bewegten Zeiten? Wo sollten wir mehr Toleranz üben? Wo kreativer werden? Und kreativer wurde ein Pastor in Wittenberg. Dieser Pastor in der Lutherstadt hat zum 500-jährigen Jubiläum einen Luther-Roboter mit Namen Bless You Too kreiert. Da kann man sich segnen lassen. Also ihr könnt das mal im Internet nachschauen. Man kann sogar die zwischen 6 verschiedenen Sprachen auswählen. Man kann auswählen, ob er in einer Männer- oder Frauenstimme einen segnen soll. Kann Gottes Segen durch eine Maschine, die Gottes Wort spricht, weitergegeben werden? Ein anderes Beispiel, ich war vor ein paar Monaten in Deutschland an der Konferenz für bibeltreue Ausbildungsstätte und mit dem Thema Digitalisierung und Theologie. Und da hat ein Referent erzählt, dass es inzwischen Datenbanken gibt, zum Beispiel mit sämtlichen Predigten vom bekannten Erweckungsprediger Charles Spurgeon. Der hat irgendwie 3000 Predigten während seiner Lebenszeit gepredigt. Wir sind jetzt alle auf Datenbank und jetzt kann man mit KI, mit künstlicher Intelligenz, gib mir eine Predigt über Gottes Führung oder über irgendein Thema und dann via künstlicher Intelligenz wird da eine Predigt, also die Datenbank zusammengestellt, die Spurgeons nie gepredigt hat, aber doch Spurgeons Predigt ist. Also, es ist unglaublich, was uns da für neue Herausforderungen und Möglichkeiten offen stehen. Werden wir in Zukunft alle individualisierte, von künstlicher Intelligenz zusammengestellte Predigten hören? Ein ganz anderes Gebiet, wo auch ganz viel im Wandel ist. Ja, wisst, am 26. September 2021 hat die Schweiz entschieden, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Noch bis 1972 mussten in der Schweiz unverheiratete heterosexuelle Paare damit rechnen, dass sie am Morgen von der Sittenpolizei aus dem Bett gerissen werden. Als Unverheiratete durfte man damals nicht miteinander leben. Es war strafbar. Damals hatte man sich wohl nie vorstellen können, dass gleichgeschlechtliche Paare einmal heiraten dürfen vor dem Gesetz. Die Zeiten haben sich verändert. Wie reagieren wir als Kirche auf diese Entwicklungen?
Und was sagt die Bibel dazu?
Gute Frage, ja. Ja.
Also, ich habe es nicht genau studiert jetzt, aber was ich im Kopf habe, also geht das ja nicht mit der Bibel. Okay?
Wir kommen so von einer anderen Seite noch in der Predigt darauf zurück, was die Bibel sagt. Ja? Aber das ist tatsächlich schwierige, aber gute Frage, wichtige Frage. Viele junge Christen distanzieren sich bewusst oder unbewusst von konservativen evangelikalen Kreisen, nicht jetzt primär wegen Zurückhaltung mit diesen neuen Lebensentwürfen, wohl eher wegen vielleicht festgefahrenen Formen, hierarchischen Strukturen, vielleicht dogmatischer Rechtsgläubigkeit. Und es gibt eine neue Bewegung, also so neu ist sie auch nicht mehr, die Emerging Church in Amerika, wo irgendwie schon vor 30 Jahren begonnen. Hier auch die Postevangelikalen identifizieren sich jetzt mit dieser Strömung. Sie positionieren sich ganz bewusst zwischen dem klassischen Liberalismus und den Evangelikalen. Sie versuchen auf die Postmoderne mit all den Veränderungen bewusst auf diese Fragen einzugehen. Neue Lebensgemeinschaften, die sie gründen, wo sich aber neue Gräben auftun, ist oft im Bereich der Bibelauslegung. Und in all diesen Veränderungen muss sich jetzt jede Generation, denke ich, neu der Frage stellen, was sind bloß äußere und zeitkontextgemäße Formen und was ist wirklich das Unveränderliche, was ist das Kernanliegen? Oder anders ausgedrückt, wie wollte oder wie will Jesus Gemeinde leben? Was für eine Gemeinde will er? Und jetzt anhand von Jesus Fürbitte, wie Micha uns vorgelesen hat, dort gibt uns Jesus eine Vision, denke ich, was für eine Gemeinde er haben möchte. Es ist eines der tiefgründigsten Kapitel, denke ich, der ganzen Bibel. Es wurden ganze Bücher nur über dieses eine Kapitel geschrieben. Ich habe von einem Pastor gehört, der hat über Johannes 17, 45 Predigten gehalten. Also wir werden da in den nächsten 25 Minuten wahrscheinlich nur die Oberfläche kratzen. Der unmittelbare Kontext lässt vermuten, dass Jesus wollte, dass seine Jünger mithören. Man könnte also sagen, wenn jetzt unsere Gemeinde hier so quasi im Heiligtum ist, können wir da mithören, was dem Allerheiligsten zwischen Sohn und Vater gesprochen wird. In den ersten 5 Versen betet Jesus für sich selbst. Er hat seinen Auftrag erfüllt, indem er seinen Vater, seinen Jüngern, offenbarte. Und jetzt steht Jesus vor dem Kreuztod. Die ominöse Stunde ist gekommen. Wir werden uns aber nicht mit dem ersten Teil befassen, sondern mit dem nächsten Teil. Und in diesem Teil, wie wir gehört haben, betet Jesus für seine Jünger und die daraus entstehende Gemeinde. Er betet im Wesentlichen, ich nehme das mal vorweg, um 4 Dinge. Und zwar, dass Gott die Gemeinde in der offenbarten Wahrheit bewahren möge. Zweitens, dass Gott seine Gemeinde heiligt. Drittens, dass seine Gemeinde eine missionarische Gemeinde ist. Und viertens, dass die Gemeinde im dreieinigen Gott eins ist. Ich möchte jetzt auf diese 4 Punkte eingehen. Erstens, Jesus betet im Vers 11 und folgenden Versen, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, wir wissen alle, Jesus hat seine Jünger für ungefähr 3 Jahre mitgenommen, ihnen seinen Vater auf allerlei Art und Weise immer vorgestellt. Und was jetzt spannend ist, mal, wie spricht Jesus seinen Vater an? Heiliger Vater. Seine aufschlussreiche Anrede, weil es Gottes Heiligkeit, aber auch seine väterliche Liebe zum Ausdruck bringt. Das hat mein bekannter Theologe gesagt, Gott kann nicht einfach mit einem Wort beschrieben werden. Ja, man kann schon sagen, Gott ist Liebe, aber dann müsste man Liebe auch qualifizieren. Es ist nämlich eine heilige Liebe. Gott ist eben auch der ganz andere, der Heilige. Aber durch das Gebet und die Lehre, die Liebestaten offenbarte Jesus Gott offenbarte Jesus seinen Jüngern das Vaterherz von Gott. Er machte das, er tat das zu einem Ausmaß, dass er sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann kurz vor seinem Weggang betet Jesus, dass jetzt seine Jünger in dieser neuen Erkenntnis, dass Gott nicht nur heilig ist, sondern auch ein liebender Vater, dass Gott sie in dieser Offenbarung, in dieser neuen Erkenntnis, in diesem Erlebnis eben von Gott, dass er sie in dieser Einsicht bewahren möge und damit sie eins seien. Ja, die Beziehung zwischen Einheit und Wahrheit ist so eine Sache, die oft im Zentrum von Kirchenstreit steht. Die Frage, ob wir die Einheit auf Kosten der Wahrheit bewahren oder sogar fördern sollen, wie es manchmal in der ökumenischen, in ökumenischen Anlässen sehen. Aber wir werden sehen anhand von Gebet, dass natürlich beides von zentraler Wichtigkeit ist und eine gewisse Spannung besteht. Aber hier betet Jesus, dass die Einheit auf der offenbarten Wahrheit, eben wie er seinen Vater den Jüngern gezeigt hat, dass das die Grundlage für die Einheit sein soll. Jesus betet auch für eine heilige Gemeinde. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was bedeutet das, jemanden heiligen? Die Grundbedeutung vom Alten Testament her ist, jemanden oder etwas für den Gottesdienst auszusondern, von seinem säkulären Kontext herausnehmen, in Gottes Nähe bringen, und quasi sagen, hey, das gehört jetzt dir, Gott, wir gehören dir. Also zum Beispiel der Tempel, das Gebäude wurde für Gott ausgesondert und als Gott hineinzog, wurde der Ort heilig. Jetzt im übertragenen Sinn, wo wohnt jetzt Gott? Nach Pfingsten. Im Herzen, in unserem Herzen. Das ist jetzt eigentlich das neue Heiligtum. Und da kann man jetzt sagen, wenn wir im Gebet mit unserem Heiligen Vater kommunizieren, einkehren, dann treten wir in diese heilige Sphäre ein. Gott wohnt in uns. Was für ein Privileg. Also wenn im Lobpreis, im Gebet, treten wir in diese heilige Sphäre ein, um dann wieder hinauszutreten in unser Umfeld. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Im nächsten Kapitel stellt ja Pontius Pilatus die rhetorische bekannte Frage, was ist Wahrheit? Er hatte wohl irgendein abstraktes philosophisches Konstrukt im Kopf. Aber für uns Christen ist Wahrheit eben nicht eine philosophische Wahrheit oder irgendeine Glaubenswahrheit sogar mal zuerst, sondern zuerst einmal eine Person. Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Er ist unser lebendiges Wort, der Logos. Und als sich viele Jünger von Jesus abwandten, weil sie sagen, oh Jesus, deine Lehre ist mir zu schwierig, sagte doch so schön Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und Jesus sagt, ich heilige mich für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also wir können uns nicht selbst heiligen. Es braucht eine Handlung von Jesus. Er hat sich als das perfekte, reine Opfer für uns dahingegeben, sodass wir quasi, und das tönt natürlich jetzt für Nichtchristen immer sehr religiös, aber dass wir wirklich in seinem Blut reingewaschen wurden, natürlich Opfersprache aus dem Alten Testament, aber unser Inneres wurde schön gemacht, dass er sich wohl bei uns fühlt, dank Jesus Opfer. Wir kommen zum dritten Gebetsanliegen. Jesus betet, dass seine Gemeinde missionarisch sei. Wie du, himmlischer Vater, mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ja, die Gemeinde ist grundsätzlich missionarisch. Gott der Bibel hat Abraham ausgesendet, Mose, die Propheten, dann Jesus und Jesus sendet die Gemeinde. Es geht also um diese Sendung. Aber was bedeutet es eigentlich, in die Welt gesendet zu werden? Wir sind ja bereits in der Welt, oder? Und Michael Ramsey, ein Erzbischof von Canterbury, hat es mal so gesagt: Wir müssen in die Gedanken und die Herzen derer eindringen, zu denen uns Gott sendet. Also das heißt, wir müssen uns in die Zweifel der Zweifler oder in die Einsamkeit der Einsamen, aber auch in die Freuden der Fröhlichen hineinsenden lassen. Also wir müssen in die Welten von unseren Nächsten eintreten. In England gab es mal eine große evangelistische Kampagne, überall Poster, ich kann mich noch erinnern, und da hat es so groß geheißen: Jesus is the answer. Bis war irgend so ein Schlaumeier und eines der Poster schrieb: Sorry, but what was the question? Also im Sinn von, ja, was sind die Fragen, welche die Leute im Herzen tragen? Und hierzu ein Beispiel aus Japan. Es hat mal einer unserer Missionare im gut verständlichen Japanisch eine evangelistische Predigt gehalten. Jesus ist für deine Sünden gestorben und wenn du ihn als Herr und Heiland bekennst, hast du das ewige Leben. Hat er aufgerufen zum persönlichen Konvertierungsgebet, hat sich natürlich niemand gemeldet. Aber am Schluss von der Predigt kam eine ältere Japanerin zum Missionaren und hat gesagt: Ja, Sensei, also im Sinn von Lehrer, ich verstehe nicht ganz, was der Tod von diesem Juden, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, mit mir zu tun hat. Und im Übrigen will ich gar nicht das ewige Leben. Ich will einfach bei meinen Ahnen sein. Also der Gedanke in Ewigkeit mit diesen Missionaren, mit diesen Fremden, mit ihren Food zu verbringen, war für sie nicht im geringsten attraktiv. Ich denke, diese kleine Geschichte illustriert eben die Notwendigkeit, die Weltanschauung, die Fragen von den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, zu verstehen. Dass wir dann auch das Evangelium so predigen können, dass sie es wirklich auch als gute Nachricht erkennen können. Das ist eben kommunikative Theologie, die Aufgabe. Paulus war einer der größten Missionare, unter anderem, weil er es eben verstand, wie das Evangelium seinem Publikum, seinen Zuhörern zu verkünden. Er wurde ein Jude für die Juden, ein Grieche für die Griechen. Für uns in Japan hat sich dann oft die Frage gestellt: Ja, wie hat jetzt Paulus das Evangelium in Japan gepredigt oder in deinem Umfeld? Und in Japan hat sich zum Beispiel gezeigt, dass wenn man zum Beispiel vom ewigen Frieden, nicht vom ewigen Leben spricht, dann wäre das schon mal viel attraktiver. Ewiges Leben in Japan könnte auch ewiger Stress bedeuten, ist so ein wenig natürlich ein neutraler Begriff, oder? Aber ewiger Frieden, also wer will das schon nicht, dieser holistische Shalom? Es macht eben einen großen Unterschied, auch für uns. Macht einen Unterschied, ob wir mit unseren Großkindern über den Glauben sprechen oder mit unseren nicht-christlichen Peers, Gleichaltrigen, unseren agnostischen Nachbarn. Und das ist eigentlich Kontextualisierung. Also wir müssen um Weisheit beten, in die Welt von unserem Gegenüber eintreten, um eben das Evangelium so erzählen zu können, dass es dann wirklich auch als gute Nachricht verstanden wird. Ja, durch die Kirchengeschichte hindurch schwankte die Gemeinde Jesus oft zwischen zwei Extremen. Entweder Gottes Volk zog sich aus der Welt zurück, Mönchstum oder in Amerika mit diesen Mega-Churches, wo man vom Kindergarten bis Ende Uni, vielleicht sogar noch die Arbeit, immer unter dem Dach von diesen Mega-Churches ist. Also man zieht sich quasi aus der Welt zurück oder vielleicht in unseren Breitengraden eher das gegenteilige Extrem, dass die Kirche oft, Christen oft, sich so stark dem Zeitgeist anpassen, dass es kaum mehr einen Unterschied gibt. Gläubige hier sind oft in Gefahr, dass ihr Salz die Wirkung verliert. Markus Müller, ehemaliger TSC-Direktor, hat es mal treffend so formuliert: Ohne ein radikales Austreten aus den sündhaften Abhängigkeiten und Verstrickungen dieser Welt, und das muss jede von uns selbst im Gebet immer wieder neu vor Gott bringen, wo ist mein Zentrum? Also wo sind Gefahren, wo werde ich versucht, vom Weg mit Jesus abzukommen? Also wo sind diese sündhaften Abhängigkeiten? Aber auch umgekehrt gilt mit gleicher Eindringlichkeit, dass jener Mensch, der sich von Gott aus der Welt herausrufen lässt, dies immer auch dazu tut, sich als Salz und Licht in diese Welt hineinsenden zu lassen. Also wir lassen uns hinausrufen, um dann wieder hineingesendet zu werden. Kommen zum vierten und letzten Hauptgebetspunkt von Jesus. Und hier geht es um die Einheit. Das Thema Einheit zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Gebet. Jesus schaut in die Zukunft und sieht, wie seine Jünger die gute Botschaft weitergeben und neue Leute zum Glauben kommen, und betet, dass sie alle, auch die zukünftigen, auch wir, eine Einheit bilden mit der Lehre der Apostel. Also mit anderen Worten, Jesus betet für eine doppelte Einheit. Also zuerst einmal, dass wir auch immer noch mit dem Zeugnis der Apostel, wie wir es im Neuen Testament finden, eins sind, dass wir uns identifizieren mit der biblischen Botschaft, aber auch eins sind, wie Jesus im Vater mit dem Heiligen Geist diese perfekte Dreieinigkeit bildet, dass wir auch Teil von dieser Einheit werden. Man könnte es ein wenig so darstellen: Wir haben es vorhin gesungen, Jesus, du bist unser Zentrum. Das Zentrum, die perfekte Dreieinigkeit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Stein wird auf eine glatte Seeoberfläche geworfen, breiten sich so schön doch die Wellen vom Zentrum aus auf dich, auf mich, auf unsere Ehen, Familien, Gemeinden, Netzwerkpartner. Hört nicht auf, geht weiter in die große universale Gemeinde von Jesus. Ein Blick über den Tellerrand auf die weltweite Kirche und Kirchengeschichte zeigt jedoch auch ein bedenkliches Bild. Wir haben es vorhin kurz von Wittenberg, von der Lutherkirche gehabt. Dort hat ja schon mal ein ganz großer Bruch stattgefunden. Und man könnte jetzt natürlich die römisch-katholische Kirche für ganz vieles, Entschuldigung, nicht ganz viel, aber man könnte sie für einiges kritisieren. Aber in einem haben sie uns ganz klar geschlagen, ne? In der Einheit. Es gibt ein Standardwerk, World Christian Encyclopedia, und laut diesem Lexikon gibt es über 30.000 verschiedene protestantische Denominationen. Das muss man sich mal zuerst auf die Zunge vergehen lassen. Also ich habe auch Zahlen 47.000 schon gesehen. Natürlich, viele arbeiten zusammen, aber viele auch nicht. Und ich denke, das ist ein Skandal in Gottes Augen. Und Jesus' Gebet für Einheit scheint dringend. Wir lesen doch so schön bei Paulus im Epheser: Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch alle und in allen. Ja, zusammenfassend könnte man sagen, das Gebet Jesu für seine Jünger und die künftige Kirche entspringt dem Wunsch, zuerst einmal den Vater zu verherrlichen. Und Vater und Sohn werden verherrlicht, wenn die Kirche sich eben dieser Gebetsvision von Jesus zum Kompass macht. Mit Blick auf die Zukunft erwartet Jesus, dass die Kirche seine Mission, ihm Gott zu ehren, das Evangelium, das Reich aufzubauen mit Jesus, dass das im Zentrum steht. Und eben noch einmal zusammenfassend diese vier Punkte, die man aus dem Gebet herausarbeiten kann. Er betet für, dass Gott die offenbarte Wahrheit bewahren möge, dass Gott seine Gemeinde heiligen wird, wie eine heilige Gemeinde, und dass die Jünger Jesus' Mission fortsetzen. Und viertens, dass seine Gemeinde eins sei. Jetzt hat vielleicht die eine oder andere unter euch bemerkt, dass diese vier grundlegenden Wesenszüge der Gemeinde ziemlich genau dem großen Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel entsprechen. Werdet ihr vielleicht auch manchmal. Also, ich glaube an einen Gott, den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist, und dann gegen unten bekennen wir auch, ich glaube an eine heilige katholische und apostolische Kirche. Katholisch im Griechisch hier heißt, hat nichts mit römisch-katholisch zu tun, sondern die allumfassende Kirche. Apostolische vom Griechischen her ist auch nicht nur einfach auf dem Glaubenszeugnis der Apostel gestützt oder wie sagt man, aufgebaut, sondern Apostello heißt auch senden, also eine sendende, eine missionarische Kirche. Wahrheit, Heiligkeit, Mission und Einheit. Ja, das ist dann jetzt alles schön und gut, aber diese vier fundamentalen Wesenseigenschaften haben auch irgendeine Gefahr in sich. Und zwar, wenn diese vier Eigenschaften aus dem Gleichgewicht kommen, könnte es auch, dass sie mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Und John Stott hat mal gesagt, es geht eben darum, dass die wirklich in der richtigen biblischen Ausgewogenheit, im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Wie ihr bestimmt bestätigen könnt, besteht eben immer wieder die Gefahr, dass das eine oder der andere Aspekt überhand nimmt und aus dem Gleichgewicht kommt. Also zum Beispiel besteht die Gefahr, dass wir auf Kosten der Wahrheit unsere Einheit schützen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was sind denn die zentralen Wahrheitsansprüche? Für was gehe ich auf die Barrikade? Im letzten Communicatio hat da dazu einen spannenden Beitrag. Ich habe ein paar Kopien auch mitgebracht. Es stellt sich genau diese Frage, also was sind die zentralen Wahrheitsansprüche, für die wir kämpfen sollen, und wo sollten wir Toleranz üben, eben die Einheit bewahren. Aber andere Kirchen sind so mit Rechtsgläubigkeit beschäftigt, so mit der Orthodoxie beschäftigt, dass sie irgendwie kalt und ausgrenzend wirken, in Gefahr sind, sich dem Pharisäertum zu nähern. Sie haben Jesus' Vision für Einheit, Barmherzigkeit, Liebe verloren. Wiederum andere Kirchen verfolgen die Heiligkeit bis zu einem Grad, dass sie den Kontakt zur Welt verloren haben. Sie haben eben Jesus' Befehl, hinaus in die Welt zu gehen, vernachlässigt. Aber dann gibt es auch Gemeinden, die sind so mit Mission beschäftigt und arten in einer Art Aktivismus aus, dass ihnen niemand Glauben schenkt, wenn sie nicht Wahrheit, Heiligkeit und Einheit widerspiegeln. Und aus diesem Grund plädiert John Stott für die Notwendigkeit von BBC. Und mit BBC meint er nicht die British Broadcasting Corporation, sondern er plädiert für eine Balanced Biblical Christianity, also eine, übersetzt vielleicht, ein ausgewogener biblischer Glaube oder eine ausgewogene biblische Kirche. Meine Frage an dich, wie steht es mit dir? Bist du ausgewogen mit Jesus unterwegs? Nobody is perfect. Aber wir alle sollten uns immer wieder diese vier Punkte vergegenwärtigen im Gebet und fragen, ja, wie steht es mit meiner Ausgewogenheit? Und dazu möchte ich jetzt hier zum Schluss uns 1-2 Minuten Zeit nehmen und diese vier Aspekte vor Gott im Gebet bringen und uns mal überlegen, ja, wie steht es mit meiner Wahrheit? Wie biblisch bin ich unterwegs? Wie kehre ich ein in dieses heilige Zentrum mit Gott oft genug? Und lasse ich mich auch wieder aussenden in meinen Kontext? Muss nicht nach Japan sein, in meine Welt. Und wie habe ich es mit der Einheit? Wir nehmen uns hier 1 Minute Zeit und ich beende dann im Gebet. Heiliger Vater, Jesus, Heiliger Geist, 3 in 1, 1 in 3, du perfekte Einheit, perfekte Harmonie, wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du uns gnädigerweise einen Platz in deinem Leib gegeben hast. Ja, dass du in uns wohnst. Was für ein unglaubliches Privileg. Der heilige Schöpfer von Himmel und Erde wohnt in uns. Danke, Jesus, für dieses Riesenopfer. Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, Kinder des Allmächtigen genannt zu werden. Und wir gestehen dir, Jesus, dass wir oft deiner Vision für deine Gemeinde nicht gerecht geworden sind. Vergib uns bitte. Aber füll uns täglich mit deinem Heiligen Geist, dass wir eben im Gebet, in unserem persönlichen Leben, als Gemeinde, deine Hilfe, deine Vision umsetzen können, sodass du geehrt wirst und dein Reich in unserer Mitte wächst, möge dein Name geheiligt werden und dein Reich kommen. Amen.